Sagst du den letzten Satz nicht mehr? Hallo? Sagst du den letzten Satz nicht mehr?
Ich hab das nicht mehr gehört.
Hörst du mich jetzt? Hörst du mich jetzt? Hörst du mich du nicht? Hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht?
Jetzt höre ich wieder.
Okay. Sagst du den letzten Satz nicht mehr?
Ich hab mir gedacht...
Das warte ich die ganze Zeit. Das
nein, ich hab mir gedacht, du hörst mich nicht. Deswegen,
nein, ich höre dich.
Dass du geschaut hast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Earthrise.
Hallo zur 25. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Max und Julius, zwei alte Freunde. Wie immer geht es bei uns in den ersten paar Minuten um die Astrofotografie, Astronomie, um die verborgenen Objekte am Nachthimmel. Und im Anschluss sprechen wir dann über Themen, die uns gerade in der Zeit betreffen, aber auch jeden betreffen können.
Genau, und für alle neu Zugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, so wie jede Woche, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, weil das ist es ja eigentlich, genauer erklären. Gut, Julius, genau. Ich würde sagen, wir starten mit dem heutigen Astrofoto zur Folge.
Perfekt, ja.
Super. Was hast du uns denn heute, jede Woche Frage, das für alle, die zum ersten Mal dabei sind, welches Astrofoto hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
Diese Woche ist es ein bisschen anders, denn wer die Woche mal beim Fenster rausgeschaut hat oder sich trotz Lockdown rausgetraut hat, dem oder der ist vielleicht aufgefallen, dass das Wetter eher überschaubar war,
ja.
Was vor allem die Astrofotografie betrifft. Deswegen ist das Foto zu dieser Folge leider nicht selbst gemacht. Wäre schön, wenn wir das selbst gemacht hätten, aber auf das kommen wir dann gleich zu sprechen.
Okay, weil wie wir bereits wissen, nach vielen, vielen Folgen Deep Sky Talk mittlerweile, dass es bei einem so schlechten und bewölkten Wetter einfach nicht möglich ist, den Nachthimmel oder Deep Sky Objekte zu fotografieren, stimmt's?
Genau so ist's.
Okay, und deswegen an dieser Stelle, dieser Aufruf, den wir heute haben, wie der Julius schon gesagt hat eingangs, es ist heute alles ein bisschen anders wie sonst. Wenn ihr selbst Astrofotos macht, wenn ihr selbst gerne Deep Sky Objekte fotografiert oder probiert habt bis jetzt, völlig egal. Wir freuen uns aber auch über jede andere Art von Artwork, Zeichnung, die den Nachthimmel und seine Objekte betrifft, ganz egal. Vielleicht habt ihr Lust, dass ihr uns eure Ergebnisse zuschickt. Der Hintergrund ist ein ganz einfacher.
Wir würden dann nämlich eure Zusendungen genau in solchen Fällen, wie es heute ist, eben wenn das Wetter mal nicht mitspielt, würde man es dann als Episodenbild verwenden.
Genau. Also ihr könnt Teil von Deep Sky Talk sein, das Ganze ein bisschen mitgestalten. Wir freuen uns sehr darüber. Das hat nämlich das Ganze auch noch einen zweiten Grund. Es verändern sich einfach ein paar Dinge räumlich und aus diesem Grund müssen wir uns dem anpassen und das kann sein einfach, dass du weniger fotografieren kannst und deswegen würden wir uns natürlich noch mehr freuen, wenn wir Unterstützung aus der Community bekommen.
Genau, das wäre super, wenn das funktionieren würde und wie gesagt, das kann sich jeder dann im Podcast verewigen.
Richtig,
in einem
genau.
Episodenbild.
Spread the word, vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, wir freuen uns wirklich sehr über eure Zusendungen, vielen Dank im Voraus und jetzt wieder zurück zum heutigen Astrofoto.
Genau, diese Folge drehen wir den Spieß ein bisschen um. Denn das Astrofoto zur Folge ist eine Aufnahme von uns, also nicht von uns, zwei, aber von unserem Heimatplaneten der Erde.
Ah.
Auch bekannt als blauer Planet.
Der blaue Planet, kreativer Name. Blauer Planet, darüber haben wir ja auch schon im ersten Teil unserer Miniserie gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Genau, ja.
Der Name kommt von der Tatsache, dass die Erdoberfläche circa aus zu zwei Dritteln aus Wasser besteht. Daher blau. Was kannst du uns genau über die Aufnahme, die wir jetzt auf unserem Instagram-Kanal sehen, sagen? Wann wurde sie gemacht? Wo wurde sie gemacht? Oder ist das einfach irgendein Stockfoto?
Ja, hinter dem Foto steckt eine sehr spannende Geschichte. Es wurde mit dem Namen Earthrise verewigt. Und zwar ist es entstanden während der Apollo 8-Mission am 24. Dezember 1968, also vor knapp 53 Jahren. Die Apollo 8 war der erste bemannte Raumflug zum Mond bzw. zu einem anderen Himmelskörper.
Ah, okay, also waren vor der berühmten Apollo 11-Mission bzw. der berühmten Mondlandung schon Menschen beim Mond?
Genau, also okay. Bei der Apollo 8-Mission war es so, da haben sie den Erdtrabanten umrundet, also sie sind nicht gelandet. Und zu den Apollo-Missionen ein kurzer Einwurf. Der Name Apollo kommt vom griechischen Gott des Lichtes. Insgesamt waren 20 Missionen geplant, aber es sind aus technischen und finanziellen Gründen einige gestrichen worden. Deswegen fehlen auch in der Reihenfolge die Apollo 2 und 3 Mission, beziehungsweise war ab der 17. Mission so und so Schluss. Da ist einer das Geld ausgegangen an der NASA.
Da war dann Schluss, okay. Und seitdem war ja auch kein Mensch mehr auf dem Mond.
Genau.
Oder ist das falsch?
Nein, bei der Apollo 17 Mission waren die letzten Menschen am Mond.
Genau, okay.
Eben mit dem Mondauto. Das haben wir, da gibt es ja Fotos.
Mit dem Mars Rover, nein, Mars Rover. Mars Rover, Trottel am Mond. Okay, spannend. Und vor Apollo war aber noch kein Flug zum Mond, vor Apollo 8.
Genau, also davor haben sie hauptsächlich Testflüge gemacht im Erdorbit, also okay. In Erdnähe. Mhm. Und eben die Apollo 8 Mission war dann die erste, die Richtung Mond aufgebrochen ist, mit den Astronauten Frank Borman, William Anders und James Lovell. Die haben dann quasi den Mond umrundet und bei der vierten, also bis zum vierten Mal den Mond umrundet haben, wurden sie dann Teil eines noch nie zuvor gesehenen Schauspiels, denn sie haben dann gesehen, wie die Erde am Mondhorizont aufgegangen ist.
Was bedeutet es, die Erde am Mondhorizont aufgehen sehen?
Ja, so wie wir die Sonne am Horizont aufgehen sehen, haben die Astronauten in ihrer Raumkapsel, wie es um den Mond gekreist sind, haben sie die Erde aufgehen sehen hinterm Mond.
Krass, irre.
Und das sieht man eben auf dem Foto, wie die Erde am Mondhorizont aufgeht.
Unglaublich.
Der Moment wurde dann vom Astronauten William Anders mit den Worten begleitet.
Oh my God, look at that picture over there. This is Earth coming up. Wow, that's pretty.
Wahnsinn. Wahnsinn, stell dir das einmal vor. Das hat noch nie jemand gesehen. Mhm. Noch nie vor dir hat das wer gesehen und dann bist du da noch 380.000 Kilometer von allen anderen entfernt. Ist schon irre, das muss man echt sagen.
Ja, das muss wirklich unglaublich gewesen sein. Zum Glück hat dann der William Anders seine Hasselblatt 500-Kamera mit einem 250mm Objektiv gezückt und davon ein Foto gemacht. Für alle, die Hasselblatt nicht kennen, das ist ein schwedischer Hersteller von extrem guten Analogkameras, also damals. Die wurden alle für die Apollo-Missionen verwendet und generell gilt Hasselblatt als der beste Hersteller von Kameras, weil es werden alle Kameras per Hand zusammengesetzt. Und es ist sogar so arg, dass die Mitarbeiter die hören, ob ein Teil nicht funktioniert. Zum Beispiel der Klick vom Sensor, wenn der nicht gescheit funktioniert, dann hören das die Mitarbeiter.
Aha.
Also die Qualitätssicherung ist da ziemlich arg und deswegen kostet eine Kamera mehr als 3.000 Euro.
Oh, okay, alles klar.
Die waren eben auch dabei bei den Mondmissionen.
Mhm.
Und kleiner Sidefact zu den Hasselblatt-Kameras. Das berühmte Beatles-Albumcover von Abbey Road wurde mit einer Hasselblatt gemacht.
Ah, wo sie über den Zebrastreifen gehen, das bekannte Foto.
Genau, also nur so angemerkt, was hinter dem Begriff Hasselblatt steht. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zum Episodenbild.
Ja.
Da gibt es noch einen spannenden Fact dazu, weil das erste Foto war nicht in Farbe. Da ist ja dann der William Anders kurz danach draufgekommen, dass er eigentlich einen Schwarz-Weiß-Film in der Kamera hatte. Also da hat es noch keine Digitalkameras gegeben, da hat man nur mit Film fotografiert.
Natürlich.
You got a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick. Oh man, that's great.
Und dann hat er aber Gott sei Dank austauscht und also 380.000 Kilometer von der Erde entfernt in einer Raumkapsel in völliger Schwerelosigkeit. Gar kein einen Film gewechselt.
Ja.
Ey, ganz easy. Und dann hat er nochmal abgedruckt und tada, da ist das Foto, das das Earthrise-Foto in Farbe entstanden ist, heute unser Astrobild zur Episode ist.
Und 53 Jahre später nehmen wir beide uns dieses Bild für eine unserer Folgen. Ist das nicht auch was?
Fein. Ist schon Wahnsinn, oder?
Das ist wirklich ein Wahnsinn.
Ja. Dieser Moment, also die aus der Sicht der Astronauten hat man jetzt mittels Computersimulation als Video nachgestellt. Das verlinkt man dann in der Podcast-Beschreibung.
Okay.
Das ist auch ziemlich spannend. Da sieht man dann, wie es dazu gekommen sind, dass eben... Weil es war eigentlich ein Zufall, dass die den Anblick gesehen haben, weil sie eben in dem Moment die Kapsel gedreht haben. Mhm. Sonst hätten sie den Anblick wahrscheinlich gar nicht gesehen.
Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Danke noch einmal für den Hinweis. Dieses Video findet ihr in der Podcast-Beschreibung zum Anklicken und zum Anschauen. Wie immer, Julius, danke für die Aufarbeitung des heutigen Astrothemens. Und auch wie immer würde ich dich bitten, dass du die für uns drei wichtigsten Punkte zum heutigen Astrothema noch einmal ganz kurz zusammenfasst.
Sehr gerne. Also der erste Punkt ist, das Foto ist offensichtlich nicht von uns gemacht. Schön wär's. sondern es wurde während der Apollo 8 Mission im Jahr 1968 geschossen, also während der ersten bemannten Raumfahrt zum Mond. Das zweite ist, es ist das erste Foto unseres Heimatplaneten von einem anderen Himmelskörper aus. Genauer gesagt das erste Farbfoto, weil vorher war es ja, also das ganz erste war schwarz-weiß. Und es ging in die Geschichte als Earthrise-Foto ein.
Earthrise, ein sehr ja, passender sowie epischer Name für ein episches Foto.
Genau, ja.
Super, danke schön für den Astro-Teil, Juli, so wie jede Woche wieder wahnsinnig gut recherchiert. Wir starten in den Hauptteil, wenn du nichts dagegen hast.
Sehr gerne, Max.
Super. Juli, bevor wir starten mit dem Hauptteil, würde ich dir gerne fragen, was trinkst denn du jetzt gerade? Weil wir sind heute zum ersten Mal ja nicht zusammen beim Podcast aufnehmen, sondern ich sitze bei mir zu Hause, du bist bei dir zu Hause.
Genau, stimmt.
Wie man unschwer sehen kann in den Instagram-Stories, die wir hochgeladen haben.
Mhm.
Was trinkst denn gerade?
Ich trinke ein Seilbier.
Oh, was haben wir denn für ein Bierchen?
Wieselburger Gold.
Oh, und weißt du, was ich trinke? Ich trinke eine Flasche von dem Wein, den du mir aus dem Sommerurlaub mitgebracht hast.
Ah, super. Und?
Wo warst du denn nochmal? Kannst du das nochmal sagen?
Auf Korsika waren wir.
Genau, und du hast diese Flasche Wein, glaube ich, gekauft beim Abfahrt von der Fähre, oder?
Genau, also in Italien habe ich dann gekauft.
Richtig, und zwar ein Lamora Morellino di Scanzano.
Genau.
Dankeschön fürs Mitbringen.
Nachdem ich weiß, dass du sehr gern in Italien unterwegs bist, haben wir gedacht, italienischer Wein zu deinem 30er passt ganz gut.
Vielen Dank noch einmal, ich genieße ihn. Stoßen wir an.
Ja, Prost.
Prost.
Hoffentlich bis bald.
Hoffentlich bis bald. Hauptteil, Juli, nachdem wir eine Umfrage auf Instagram gestartet haben, in der wir euch, liebe Zuhörenden, nach Themen gefragt haben, die ihr gerne in unserem Podcast haben möchtet, haben wir einige spannende Nachrichten bekommen. Manche haben sich die Behandlung von Verschwörungstheorien gewünscht. Oh mein Gott, ein Thema, das man ständig um die Ohren hat aktuell. Und wie ihr wisst, ist uns euer Wunsch ja Befehl. Das ist einfach so. Das Wort der Zuhörer ist Gesetz bei Deep Sky Talk und deswegen tauchen wir heute in eine Verschwörungstheorie ein, die jeder kennt, aber auch eine, die wie keine andere zu unserem Podcast passt. Die Flat Earth Theorie. Juli,
genau.
die viele ja kennen, so wirklich befasst damit hat, jeder weiß halt, dass die glauben, dass die Erde flach ist. Ja?
Genau. Ja.
Aber wo kommt das Ganze her? Die Form der Erde war schon in, ja, vielen anderen antiken Kulturen weit vor unserer Zeit ein Thema. Auch schon im 3. Jahrhundert vor Christus hat es noch eine ganz andere Form der Theorie gegeben. Im alten Ägypten, Mesopotamien und China dachte man zum Beispiel, dass die Erde eine Insel in einem Urozean ist.
Mhm.
Die Menschheit von dem allmächtigen Urelement Wasser eingeschränkt ist.
Spannend, ja.
Irgendwann kam dann Pythagoras, der Bruder, der den Satz des Pythagoras erfunden
hat. Wenn man Satz gesagt hat.
Richtig, genau. Und nur andere. Und anhand von Indizien konnten die schon ganz gut nachweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Ja?
Genau, mittels dem Brunnenexperiment.
Kannst du das ein bisschen erklären, umreißen nur, was da gegangen ist?
Also wenn man sich jetzt einen Brunnen vorstellt und direkt drüber ist die Sonne,
ja,
dann sieht man keinen Schatten im Brunnen. Und wenn man jetzt dann, sagen wir mal, wir sind jetzt in Wien mit dem Brunnen und der nächste Brunnen ist in London.
Ja.
Dann sieht man zur gleichen Zeit in dem Brunnen von Wien keinen Schatten, aber im Brunnen von London sieht man schon einen Schatten. Das heißt, die Erde ist gekrümmt, weil sonst würde sich das nicht erklären lassen. Da kommen wir dann gleich mal zum ersten Argument von der Flat Earth Theorie. Und zwar sagt die dann, ja, wenn die Sonne näher bei der Erde ist, dann geht sich das mit dem Schatten aus. Das stimmt zwar, aber wenn man dann einen dritten Brunnen ins Spiel bringt, zum Beispiel einer in Rom, dann ist da ein Schatten.
Mhm.
Und der lässt sich dann mit der Flat-Earth-Theorie eben nicht erklären und mit einer gekrümmten Erdoberfläche eben schon. Da haben eben die Griechen schon erkannt, dass die Erde eigentlich eine Kugel sein müsste.
Genau. Und das haben eben schon die Griechen erkannt, aber wir beschäftigen uns heute noch einmal eingehender damit, wie sich das heute verhält in einem Zeitalter der absoluten Aufklärung, der Wissenschaft und der Information. Also es ist ja jetzt eigentlich so, dass man jederzeit alle wissenschaftlichen und empirischen Beweise nachlesen, nachschauen und manche, wie du gerade gesagt hast, Brunnenexperiment auch selber nachprüfen könnte, wenn man denn möchte.
Mhm.
Trotzdem gibt es viele Leute, die das anders sehen. Irgendwann einmal in der Geschichte war es dann eigentlich so, dass die meisten relativ cool waren mit der Theorie, dass die Erde eine Kugel ist. Also mit der Aussage, dass die Erde eine Kugel ist. Es gab manche, die haben gesagt, bei einer runden Erde müsste es auf der anderen Seite des Globus von oben nach unten regnen und so weiter und so fort.
Mhm.
Auch die Kirche hat irgendwann aber mal gesagt, komm, die Erde ist rund, wir beschäftigen uns mit anderen Sachen.
Ist schon mal ein Zeichen.
Wenn die Kirche sagt, hey, seid nicht so altmodisch. Also, genau. völlig absurd eigentlich.
Stimmt.
Die Geschichte war erledigt. Ja. Und seit dem 4. Jahrhundert vor Christus sind wir eigentlich alle grundsätzlich auf dem Planeten d'accord, dass die Erde rund ist.
Mhm.
Dann kam der moderne Mensch und behauptet, dass die Erde flach ist. Und zwar nachdrücklich hat er das behauptet. Wir springen ein paar kleine Epochen in der Zeitgeschichte vor und machen weiter im Jahr 1849. In diesem Jahr nämlich veröffentlichte Samuel Robotham, Brite, seine erste Schrift, ein Pamphlet dazu, warum die Erde denn eine Scheibe ist und keine Kugel. 1865, dann ist ein Buch rausgekommen, Synthetic Astronomy, The Earth is not a Globe. Er ist also der Gründer der Synthetic Astronomy Society, dem Vorläufer der heute sehr bekannten Flat Earth Society.
Okay.
Ein wichtiger Bestandteil seiner Theorie war, dass die Erde eine Scheibe ist mit dem Nordpol im Zentrum und dass, Achtung, die Sonne weniger als 4000 Meilen von London entfernt sei.
Okay, ja. Wird ein bisschen heiß.
Muss ich mal kurz einen Schluck trinken, weil sonst kriege ich Gansel hat.
Ja. Da wären wir wieder bei dem Brunnenexperiment, dass man eben das erklärt, indem dass man die Sonne weiter zur Erde rückt.
Genau. Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe oder die Chance, die wir haben, ist, zack, auf nach Stansted mit der Ryanair, Mietwagen ohne Limits buchen. Sprit ist momentan sehr, sehr günstig, UV-Schutz nicht vergessen und ab nach Sonne. Ja?
Genau, ja.
Wenn du einen deutschen Reisepass hast, Handtuch nicht vergessen zum Besetzen und dann geht's los. Sollen wir gleich Sonne reservieren? Gut.
Viel Spaß.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist es immer weniger geworden. Und man hat dann gesagt, komm, wir haben den Ersten Weltkrieg gehabt, die haben andere Probleme, also die Erde, die ist sowieso eine Kugel, das passt.
Mhm.
Bis die Flat Earth Society dann das Ganze wieder aufgenommen hat, also Robothams Theorie wieder aufnahm und dank des Internets dann, natürlich erreicht man heute noch schneller und noch mehr Anhänger. Die Flat Earth Society ist aber nicht der Heilsbringer für alle Anhänger, weil die Flat Earth Society ist nicht gleichzeitig repräsentativ für alle, die an die flache Erde glauben. Ja, also
okay,
die Leute, die an die flache Erde glauben, lehnen die Flat Earth Society sogar gezielt ab und kritisieren sie als von der Regierung kontrolliert. Also das ist auch schon wieder ein Wahnsinn. Das
erinnert mich
an das Meme mit den zwei Spider-Mans, die sich gegenseitig beschuldigen, dass Fake sind.
Ja.
Das ist you're fake, no, you're fake. Also keine Ahnung, was da los ist.
Oder Katze, die sich selbst den Schwanz beißt.
Ja, genau. Also keine Ahnung. Wer hat da jetzt schuld? Wer ist da jetzt der eigentliche Eierkopf?
Hauptsache Regierung
ist schuld und du bist zahlt. Was sind die wichtigsten Bestandteile noch einmal der flachen Erde? Die Antarktis bildet, also das sind einige davon, weil es gibt ja wieder mal verschiedene Theorien, aber grundsätzlich die Synthetic Astronomy von Rotherham und so weiter machen ein paar Aussagen. Die Antarktis bildet die Außengrenze und verhindert, dass die Meere auslaufen.
Okay. Ja.
Der Nordpol ist das Zentrum und wie wir schon gehört haben, London ist etwa 4000 Meilen von der Sonne entfernt. Das ist nicht sehr weit im Vergleich zu dem, was wir in unserer Miniserie gehört haben.
Genau.
Jetzt ist es noch interessant, gibt es auch bekannte Flat-Earth-Theoretiker? Die gibt es. Es gibt Leute, die man kennt. B.O.B., Rapper, Nothing on You, das war so sein Hit, das ist jetzt nichts, niemand, den man wahrscheinlich breiter noch kennt. Kyrie Irving, das tut mir persönlich sehr weh, einer der grandiosesten Basketballspieler, die es gibt bei den Brooklyn Nets, der ist bekennender Flat-Earth-Theoretiker. Gibt es auch momentan eine große Aufregung, weil er sich nicht impfen lässt und deswegen nicht spielt.
Okay, ja.
Der ist überhaupt ein bisschen provokant drauf. Das hat jetzt weder mit Flat-Earth noch mit der Impfung was zu tun. Der ist sehr eigen immer schon. Und Tila Tequila, bekannt aus Erwachsenenfilmen. The Boys Know.
Und MTV.
MTV, genau, mit Flavor Flav war die auch dabei und so weiter. Also es gibt auch in verschiedensten, offensichtlich findet man die Flat-Earth-Theorie überall irgendwo zu einem Stück wieder.
Also es gibt viele Anhänger.
Genau.
Ja, wir wollen in der Folge ein bisschen versuchen, dass man halt beide Seiten betrachtet und das auch ganz nüchtern betrachtet. Also nicht irgendwann irgendwann herziehen oder so, sondern nur die Argumente quasi vergleichen. Und da haben wir sie eben ein paar rausgesucht.
Genau.
Wie du schon gesagt hast, die ganze Theorie fundiert auf dem Glauben antiker Zivilisationen.
Ja.
Welcher dann in unsere Gegenwart transportiert wurde und eben dann als Alternativmeinung zur runden Erde verbreitet wird. Bei der Flat-Earth-Theorie ist es leider so, dass sie einzelne Erklärungen für Phänomene gegenseitig ausschließen. Das heißt, irgendwas in der Theorie oder in dem Modell ist nicht ganz stimmig. Da kommen wir dann nachher noch zu sprechen drauf. Und bei der runden Erde lassen sie alle beobachtbaren Phänomene, lassen sie mit dem einen runden Modell quasi vereinigen oder erklären.
Mhm.
Und das ist eben mal die Ausgangssituation von beiden Theorien.
Mhm.
Und der nächste Punkt, auf den die Flat Earther meistens auch nicht eingehen, ist, dass man, auch wenn man an was glaubt, muss man eine Theorie trotzdem irgendwie überweisen und nicht einfach für selbstverständlich nehmen, sondern es muss getestet werden und auch nachvollziehbar sein, wie wir eben vorher mit dem Brunnenexperiment schon angedeutet haben.
Es ist halt einfach immer spannend. Ich habe mir heute natürlich im Vorlauf zur Aufzeichnung ein paar Dokus angeschaut und ein paar Sachen zu dem Thema. Und es gibt halt einfach Versammlungen, zum Beispiel von der Flat Earth Society, die dann vorne ihren Anhänger hat, der spricht drüber und sagt halt so Sachen wie, ja, nein, es ist eh klar, dass die Erde eine Scheibe ist und brauche ich gar nicht weiterreden.
Genau.
Und geht von der Bühne und, oh ja, du bist der Beste. Und dann geht halt dieses Reporter-Team nach und sagt, hey, warum haben sie, also ebenso wie unser Ansatz, nicht jetzt verurteilen und ganz respektvoll mit dem gesprochen und haben sie gesagt, ja, aber wenn sie schon da oben stehen und diese Behauptung machen, wieso zeigen sie keine Beweise dann? Ich meine, ich muss ja doch, ne?
Genau, ja. Das ist eben das.
Ja, nein, er hat seine PowerPoint-Präsentation vergessen. Ja, klar, natürlich. Der Hauptredner auf einer Veranstaltung vergisst seine PowerPoint-Präsentation.
Mhm.
Natürlich. Absolut logisch und das ist jedem schon mal passiert.
Ja. Okay.
Sorry.
Nein, das ist mal die Ausgangslage. Und wir haben ein bisschen recherchiert und eben es gibt ein paar Annahmen der Flat Earth Theorie, und zwar, dass eben die Sonne und der Mond über der Scheibe sind, wie wir vorher gerade gehört haben, dass die Sonne ziemlich nah an der Scheibe ist, und dass sie die Sonne in unterschiedlichen Bahnen und in unterschiedlicher Geschwindigkeit über die Erde bewegt, über die Scheibe.
Okay.
Und nur ein Punkt wäre, dass sie die Erde gar nicht bewegt, also dass die Erde nicht rotiert und der Mittelpunkt des Universums ist. Also das sind so ein paar Annahmen der Flat-Earth-Theorie.
Es gibt aber auch einige Argumente gegen die Flat-Earth-Theorie oder die diese Flat-Earth-Theorie eben widerlegen soll, weil es bei diesen Punkten eben keine Erklärung gibt, die Flat-Earth-Theorie da hier hervorbringen kann.
Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel nur die Jahreszeiten betrachtet, dann ist ja das Modell der runden Erde so, dass die Bahn an die Rotationsachsen geneigt ist von der Erde.
Ja.
Und übers Jahr umrundet die Erde die Sonne und einmal ist die Nordhemisphäre ein bisschen näher bei der Sonne und ein bisschen weiter weg. Und das gleiche gilt für die Südhemisphäre und dadurch entstehen die Jahreszeiten.
Mhm.
Die Flat Earth Theorie hingegen sagt, dass die Sonne über der Scheibe in verschiedenen großen Bahnen sich über die Scheibe bewegt. Was aber dann das Problem ist, wenn es eine größere Bahn ist, dann muss es ja schneller bewegen, beziehungsweise wenn es eine kleinere Bahn ist, dann muss es sich langsamer bewegen, damit sich das ausgleicht. Aber kann man ganz einfach beobachten, die Sonne bewegt sich übers Jahr gleich schnell.
Mhm. Ja.
Genau, und das Zweite ist, dass sich die Erde nicht bewegt. Das wissen wir jetzt mittlerweile im Podcast schon, dass das durchaus der Fall ist.
Ja.
Wir haben unzählige oder schon einige Timelapse-Videos auf unserem Instagram-Kanal, wo man den Nachthimmel sieht über eine gewisse Zeit und der bewegt sich.
Genau.
Also, dass sich die Erde bewegt, das kann man mit einem Versuch nachprüfen. Da gibt es sogar im Technischen Museum in Wien einen Versuchsaufbau dazu. Das ist eben das Foucault-Pendel.
Mhm.
Das ist ein riesiges Pendel.
Mhm.
Geht, glaube ich, über zwei Stockwerke oder so.
Ja.
Und das schwingt quasi hin und her. Und mit jeder Schwingung bewegt sich ein bisschen im Kreis.
Mhm.
Und dadurch kann man beweisen, dass die Erde rotiert. Und man kann das auch, also einen kleinen Versuchsaufbau kann man sich selber zusammenstellen und kann das Pendel quasi nachbauen.
Genau. Also ich habe mir das Pendel selber schon angeschaut, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und es gibt auch ein Video dazu in der Podcast-Beschreibung, so wie bei allen sehr interessanten Dingen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
Genau, also da sieht man schon, dass ein bisschen die Beobachtungen eher mehr für die runde Erde sprechen als für die flache Erde.
Ja.
Und wenn wir eben vorher gesagt haben, dass sie ein paar Aspekte der Flat-Earth-Theorie gegenseitig widersprechen.
Mhm.
Wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, die Erde ist eine Scheibe, die Sonne ist darüber, dann wird es zum Beispiel keine Linie geben zwischen Tag und Nacht.
Genau, das ist ja das, was mich immer schon so packt, wenn ich mir das Thema zu Herzen nehme, weil ich denke mir dann, wieso ist in Kalifornien Nacht, wenn es bei uns Tag ist? Wie geht das? Weil dann müsst ihr ja ständig und immer auf den ganzen Planeten scheinen.
Genau. Es gibt da weitere Aspekte, zum Beispiel, dass andere Himmelskörper im Sonnensystem, wenn man sich die Planeten anschaut oder den Mond anschaut, kann sich jeder quasi selbst ein Bild machen, einfach durchs Teleskop schauen. Und dann sieht man, dass der Mond rund ist und dass die Planeten rund sind. Oder zum Beispiel, wenn eine Mondfinsternis ist. Also bei einer Mondfinsternis ist die Erde zwischen Sonne und Mond. Und wenn sich der Mond in den Schatten von der Erde bewegt, dann sieht man am Mond die runde Kontur von der Erde. Das heißt, wie erklärt man das mit einer Scheibe? Dann sagen halt die Flat Earth Theoretiker, sagen, dass die Scheibe genau in der Position immer steht. Also, dass man quasi den Rand von der Scheibe immer sieht am Mond. Das wäre aber irgendwie, weiß nicht, ein komischer Zufall, wenn es immer so wäre, dass man nicht einmal einen Strich sieht oder so.
Ja.
Und was wir auch schon mal besprochen haben, auf der Nord- und Südhalbkugel sehen wir ganz einen anderen Himmel.
Genau, das gibt ja zum Beispiel, wie südliche Krone zum Beispiel, ist ja ein Sternbild, das wir beim Lucky gehabt haben. Und wenn ich mich erinnere, ist ja das nicht bei uns zu sehen, oder?
Genau, weil wir eben auf der nördlichen Hemisphäre sind.
Genau.
Und das Sternbild auf der südlichen Hemisphäre zu sehen ist. Das kann man eben mit einer Scheibe nicht wirklich erklären, weil da müssten wir alle eigentlich einen gleichen Himmel sehen.
Genau, richtig.
Was man sich auch selber anschauen kann, ist zum Beispiel ein Schiff, wenn es am Horizont entlang fährt, noch ein Zeil verschwindet.
Das ist also der Klassiker, ne? Wenn man halt schon einmal im Urlaub war und auf ein Meer rausschaut, also im Urlaub am Meer, und dann schaut man raus, ich nehme einen großen Hafen, was weiß ich, nehmen wir New York, nehmen wir New York, da fährt ein Schiff raus, Southampton, New York, die Linie von der Titanic, irgendwann ist das Schiff weg.
Genau.
Ja? Weil sonst müsst ihr einfach, es gibt ja noch ein anderes Beispiel, das finde ich ja noch viel plakativer. Man müsste ja immer bei einer Scheibe den Mount Everest sehen. Immer.
Genau.
An einem klaren, schönen Tag müsste ich aus Wien an Mount Everest sehen. Zumindest überschlagsmäßig. Natürlich geht es von der Entfernung ja nicht aus, aber ich müsste Mount Everest sehen können, weil das ist der höchste Punkt der Welt.
Genau.
Und das ist aber nicht so. Wie denn auch?
Genau, und das
ist irgendwie einmal am Wilhelminenberg rauf von mir aus.
Da sieht man eben, dass viele Beobachtungen kann man mit der runden Erde viel besser in Einklang bringen wie mit einer Scheibe. Bei einer Scheibe muss man immer wieder mal die Sonne irgendwo anders hier rücken, die Sonne muss wieder mal schneller sein, die Erde muss immer in der gleichen Position bleiben, dass man bei einer Mondfinsternis immer die runde Kontur von der Scheibe sieht. Also das sind alles so ziemlich extreme Zufälle, und ja, die Theorie in sich ist einfach nicht stimmig, und im Gegensatz dazu ist die runde Erde erklärt halt alles, was man sieht.
Das ist halt einfach schon ein großer Unterschied, ne? Wenn man halt wirklich mit einer runden Erde alles belegen kann und mit einer flachen nicht.
Also das zeigt schon ein bisschen, dass die Theorie, die Flat-Earth-Theorie, nicht wirklich auf einem guten Fundament gebaut ist.
Genau. Wie kommt man denn, sage ich jetzt einmal, dazu, dass man sich eine eigene Meinung bildet, zum Beispiel zu so einem Thema? Was ist wichtig? Wir gehen jetzt weg von der Flat-Earth-Theorie und gehen einmal grundsätzlich zu Verschwörungstheorien, wollen aber keine einzelne ansprechen. Aber es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man nicht alles glaubt, was einem vorgesetzt wird. Es ist wirklich wichtig, und schon gar nicht bei Social Media, bei YouTube zum Beispiel, wo man einfach in einen Kanal verwendet, der, ihr wisst es alle selber, weil ihr wahrscheinlich wie jeder andere in unserem Alter auch YouTube mehr oder weniger konsumiert, egal wie, jeder kann alles hochladen. Jeder kann Premiere Pro bedienen und ein schönes, schickes Video machen und von zu Hause aus einen schönen Text darüber sprechen. Was ich niemandem unterstelle, aber es gibt Kanäle, die explizit nur darauf ausgelegt sind, solche Theorien zu verbreiten. Was wichtig ist, sind Fakten. Immer. Stichwort Factfulness, das Buch, das ich in der Folge 4 Milchstraße empfohlen habe.
Genau. Man soll durchaus kritisch sein. Also man soll nicht einfach immer alles sofort glauben. Man soll sich da ein bisschen ein eigenes Bild machen.
Man soll nicht in beide Richtungen alles blind glauben. Also ich sage auch nicht, weißt, wenn ich einen Beweis habe dafür, dass die Erde flach ist, und zwar wirklich einen Beweis, kann ich den natürlich mit einem anderen gegenüber sitzen. Aber irgendwann gehen, wie wir gehört haben, bei der flachen Erde die Beweise einfach aus.
Genau. Und in sich stimmt es halt einfach nicht, die Theorie. Und
genau.
Und da finde ich halt auch zum großen Teil, dass der YouTube-Algorithmus schuld ist. Denn wer mal auf so ein Video geklickt hat, dem wird sofort wieder ein Video zugespielt und wieder und wieder.
Genau. Es ist halt die berühmte Bubble.
Genau, und wenn man da wirklich sich einfach in das Thema reinstürzt, dann kommt man da schwer wieder raus. Und es gibt irrsinnig viele Videos darüber, wie es bei jeder Verschwörungstheorie ist.
Genau. Nehmen wir mal den TikTok-Algorithmus her. Der funktioniert natürlich anders wie Algorithmus auf YouTube, aber wenn ich 10 Videos anschaue auf TikTok und davon sind 2 Hundevideos und ich like diese Videos und schicke sie einem Freund, dann kann ich sicher sein, dass ich bei den nächsten 10 TikTok-Videos mehr als 2 Hundevideos dabei habe. Ja, so fix. Funktionieren Algorithmen, weil die erkennen, was uns gefällt und uns dann auch das dementsprechend so ausspielen, weil sie ja wollen, dass wir auf ihrer Plattform bleiben. Das sei zu Algorithmen noch einmal gesagt. Also ich bin da absolut bei dir, Julius, dass zum Teil sicher der YouTube-Algorithmus schuld ist, weil man aus einer gewissen Bubble einfach nicht mehr rauskommt. Ja,
ja, man kommt da richtig so in das berühmte Rabbit Hole rein. Und, ja,
genau.
Und da ist halt schwer, dass man wieder rauskommt, vor allem wenn man sich über das Internet so super austauschen kann und immer Gleichgesinnte findet, da wird eine Meinung sofort einmal verstärkt.
Absolut, ich habe euch da zu diesem Thema nämlich auch, wie man in Rabbit Holes reinkommt und auch ganz schwer wieder rauskommt, einen Subreddit verlinkt. Reddit ist ja die Heimat von Rabbit Holes und von allem, worin man wirklich, also ich glaube, der Slogan von Reddit ist Frontpage of the Internet, dive into anything, und das ist wirklich so. Also auf Reddit kann ich mal Artikel durchlesen über blaue Haarklammern, weil es dort alles gibt. Und genauso auch Conspiracy Theories oder auch Flat Earth. Wir haben da was verlinkt für euch in der Podcast-Beschreibung.
Genau, ja. Meine abschließende Frage oder allgemein die Frage, die man immer zu der Theorie stelle, was bringt es oder wem soll es was bringen, dass die Erde flach ist?
Es ist wirklich interessant. Mir geht es genauso. Die angesprochene Doku, von der ich vorher erzählt habe, da war es nämlich genauso. Der Reporter ist dann mutig, muss ich schon sagen, auch in der Halle voller Flat-Earth-Theoretiker aufgestanden und hat gesagt, okay, warum soll die Regierung, weil es ist ja die Regierung, es ist immer die Regierung. Ja?
Genau, das ist der Überbegriff. Da wird ja jeder in einen Topf geworfen.
Das ist der Erzfeind.
Ja.
Die Regierung ist vertuscht, dass die Erde eine Scheibe ist. Meine Frage, warum? Was ist leicht da?
Genau. Was hat das für einen Sinn? Also was ist da, weiß nicht was.
Wie profitiert die Regierung, der Überbegriff Regierung, weil es gibt ja offensichtlich die Regierung, wie profitieren die davon, dass die Erde eine Scheibe ist, aber sie verkaufen es uns als Kugel? Das wäre halt die Frage und diese Frage wird nirgendwo beantwortet.
Also das ist eben das Absurde dran eigentlich.
Völlig absurd.
Man kann ja selber das bestätigen, dass die Erde dreht zum Beispiel und dass der Nachthimmel auf der Nord- und Südhalbkugel anders ist. Das kann man eben mit der Astrofotografie super beweisen. Also man sieht in Australien ganz andere Sachen wie bei uns in Wien oder generell auf der Nordhemisphäre.
Genau.
Also das kann man sich ganz ohne Regierung unter Anführungszeichen oder anderen Einflussquellen kann man sich das vor Augen führen und
genau.
Oder man schaut einfach mal durch ein Teleskop und schaut sich einen Saturn an oder einen Mond.
Richtig.
Dann kommt man auch schnell drauf, dass das wäre schon ein irrsinniger Zufall, dass die Erde eine Scheibe wäre.
Der einzige Planet ist, der keine Kugel ist. Richtig.
Genau.
Absolut. Wahnsinnig interessantes Thema. Es ist einfach, ja, wir leben in einer verrückten Welt. Wie gesagt, aber eingangs, wir wollen hier niemanden bloßstellen oder deppert ausschauen lassen. Es ist einfach eine interessante Geschichte, die auch uns, so wie wahrscheinlich viele von euch, wie wir in den Nachrichten gemerkt haben, interessiert.
Ja, es ist ein aktuelles Thema, das die Verschwörungstheorien blühen auf wie nie.
Ja, genau. Also das ist hat über QAnon bis hin zu Chemtrails, Echsenmenschen, Impfen. Es ist einfach sehr viel, was hohe Wellen schlägt. Und es ist schlimm, aber es ist trotzdem interessant. Es wird nicht anders.
Genau.
Gut, Julius, vielen Dank für das interessante Hauptthema heute. Haben wir, finde ich, ganz...
Ja, danke an die Zuhörerinnen für den Vorschlag.
Richtig, richtig. Danke für den Vorschlag. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir freuen uns natürlich, so wie jede Woche, über euer Feedback.
Genau, bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt.
Genauso wie jede Woche an dieser Stelle auch heute der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Natürlich macht ihr das ja eh schon mit Anhören, Favorisieren und Downloaden unserer Folgen sowie mit den Bewertungen auf Apple Podcasts. Danke dafür. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, neue Ausrüstung zu kaufen, um noch tiefer in den Deep Sky einzutauchen und noch bessere, schärfere Himmelsobjekte abzubilden, indem ihr uns ein paar Euro auf unser PayPal droppt. Wenn ihr also Wechselgeld habt von der letzten Mian-Bestellung oder ähnliches, dann freuen wir uns sehr darüber. Also ihr findet unseren Link direkt auf der Homepage, in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram oder ihr schickt die paar Euro Wechselgeld direkt an hallo@deepskytalk.com. Vielen Dank im Voraus.
Vielen, vielen Dank. Genau, und jetzt haben wir noch 3 Empfehlungen für euch. Das erste habe ich ja schon angemerkt, im Astro-Teil. Das ist eben das computersimulierte Video zur Nachstellung der Apollo 8-Mission, wo eben das Episodenbild entstanden ist, das Earthrise-Foto. Und nur kurz ein Video zu den Hasselblad-Kameras, falls das wen interessiert, wie die hergestellt werden und warum die so teuer sind und so super.
Genau, und dann noch einen Podcast, den ich jedem empfehlen kann, der sich gerne über Verschwörungstheorien ein bisschen informiert. Das sind sehr verdauliche Folgen, sehr gut verdaubare Folgen von Fakebusters, so heißt der Podcast, ist vom Kurier. Ganz viel verschiedene, von der JFK-Hinrichtung über Echsenmenschen, über QAnon, sämtliches. Einfach einmal reinhören, kann ich euch sehr empfehlen, wenn euch das Thema interessiert.
Perfekt. Super. Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen. Entweder über Instagram, Deep Sky Talk, oder per E-Mail an hallo@deepskytalk.com. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, Anmerkungen zu den Folgen, Verbesserungen, Beschwerden, ganz egal, lasst es uns wissen.
Auf Instagram findet ihr unsere Astrofotos. Heute eins, das wir nicht selber gemacht haben, beziehungsweise der Julius nicht selber gemacht hat, sondern das angesprochene Earthrise, das Foto von der Erde. Genau. Wir würden uns außerdem sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts freuen und wenn ihr uns weiterempfehlt, natürlich. Apple Podcast Bewertungen sind übrigens kostenlos. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt. Also das dauert genau 10 Sekunden und ihr, ja Wahnsinn, gell? Und ihr helft uns ungemein. Deswegen vielen Dank schon im Voraus für eure Bewertungen bei Apple Podcasts.
Vielen, vielen Dank. Und noch mehr freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen.
Ciao.
Ciao. Wer uns Feedback geben will zum Podcast, kann es...
Genau. Entschuldige.
Passt schon. Ja, typisch.